Pablo.
Hey.
Pablo. Wir haben heute einen ganz speziellen Podcast mitgebracht.
Was?
Ja.
Ja.
Nun lass uns erst das Intro hören.
Dossier, der Podcast, der Leben erlernt. Pablo Hagemeyer und Falk Stierkart.
Präsentiert vom Medic Center Nürnberg.
Pablo, warum ist es ein spezieller Podcast?
Weil wir heute Premiere feiern.
Ja, Mann. Welche Premiere denn?
Welche Premiere? Deine.
Meine? Das ist überhaupt nicht meine Premiere.
Naja, oder S. Wir feiern S.
Wir feiern S. Was
dein
denn?
Buch.
Mein Buch.
Dein Buch.
Jetzt, wo du es sagst. Mein Buch.
Er publiziert, ja.
Und sachgerecht wollen wir uns heute natürlich auch über das Thema des Buches unterhalten. Das da wäre, ich habe es ganz vergessen.
Irgendwas mit Schmetterlingen.
Schmetterlinge. Rettet die Schmetterlinge?
Die Schildkröte, sagen wir auch gerne unter Fachkreisen.
Jawohl. Über die Schilddrüse.
Jawohl.
Ja. Ich habe ein Buch über die Schilddrüse geschrieben.
So ist es. Und nicht
bleib gesund.
Schlecht. Und fertig. Ist das der Werbeblock gewesen, jetzt?
Nein, war ein wichtiges Thema, würde ich sagen, ne?
Ja, ich finde es auch super, dass du wieder ein Buch geschrieben hast. Ich meine, das ist ja auch schon wieder ein bisschen her, ne? Bei dir.
Das letzte Buch?
Mhm.
2 Jahre oder so, ne?
Ja, genau. Jetzt hast du mal eins konkret im Organ geschrieben.
Ein seriöses Buch geschrieben.
Und die Implikationen des Organs sind natürlich unermesslich groß und die hast du alle zusammengefasst und ich finde spannend zu lesen und auch wirklich unterhaltsam kann ich nicht sagen, aber es geht
so richtig
gut durch.
Das ist die Idee des Buches.
Das ist die Idee, genau. Aber ich bin ja seriöser Kritiker und setze die Kritik etwas härter ab.
Du bist seriös. Naja, gut, okay. Fragen wir das Publikum.
Ich finde es, wie sagt man immer, kurzweilig geschrieben.
Am 2. September kommt es raus, heißt der Schmetterlingseffekt und tatsächlich war der Gedanke dahinter, als ich mit den lieben Menschen vom Gräfe und Unser Verlag GU zusammensaß, man sollte mal was über die Schilddrüse schreiben, was faktenbasiert ist. Wir haben so viele, ja, heile deine Schilddrüse, fliege mit dem Schmetterling zum Mars und zurück und das ist alles so Pseudo-Zeug, wo man...
So nicht halt, deins.
Ja, naja, vor allen Dingen zum Teil auch einfach mit gefährlichen Falschaussagen völlig unbewiesenen Sachen. Ich sage immer, diese Menschen, die das schreiben, das sind die Trumps der Medizin. Ja?
Wow.
Und es gibt da wirklich mein absolutes Lieblingsthema, Selen. Ja? Mhm. Was aus diesem Element, ich habe es im Buch beschrieben, was aus diesem Element alles schon gemacht wurde, als ich in der auf der Intensivstation gearbeitet habe, war Selen die große Waffe gegen die Sepsis, gegen die Blutvergiftung.
Ja.
Und jetzt ist man hergegangen und hat gesagt, Selen hilft der Schilddrüse. Ja, dann hat man geguckt in Studien, stimmt's überhaupt? Hilft's der Schilddrüse? Und man hat rausgefunden, warte, ganz kurz. Nein, es hilft nicht.
Ja, krass.
Aber es wird trotzdem von vielen...
Ich gehöre zu denen, die es gegeben haben früher. Ja.
Ja, aber es ist falsch. Also es ist nicht nur... Es ist einfach falsch. Das Bundesamt für Risikobewertung, habe ich ein bisschen geforscht für das Buch, empfiehlt eine viel niedrigere Dosis täglich als... Und sieht die als unbedenklich, als von den Selen-Gurus gegeben wird. Und es hilft halt, außer bei einer ganz bestimmten Indikation, nämlich bei den Glubschaugen bei der Überfunktion, ne, gibt es ja diese Glubschaugenkrankheit.
Ja.
Da hilft das, ansonsten hilft das überhaupt nicht. Und
ja, krass.
Die Kassen haben das erkannt, ja. Man muss sich überlegen, die Kassen zahlen Homöopathie, das ist ja schon irrsinnig genug, aber sie zahlen kein Selen. Da weißt du, wie unwichtig das ist und wie wenig das bringt. Ja. Und wie gesagt, man gibt es über das im Bundesamt für Risiko oder durch das Bundesamt für Risikobewertung empfohlenen Dosis. Und finde ich eine Unart, zumal das der Patient selber bezahlen muss. Es wird impliziert, es hilft irgendwas und es hilft halt nichts. Und so gibt es ganz viele Halbwahrheiten zum Thema Schilddrüse. Und die Idee des Buches war, dieses ganze Organ, was so klein nicht größer als ein paar Schnapsgläschen. Ja, mhm. Also 10, also 1 Milliliter pro 10 Kilogramm Körpergewicht brauchen wir. Das heißt, für einen 70 Kilo Mann brauchen wir 7 Milliliter. Das sind zwei mittelgroße Schnäpse. Und so ein kleines Organ mit so wichtigen Aufgaben, was aber leider in der im allgemeinen Verständnis so missverstanden und fehlinterpretiert wird. Und deswegen hatte ich damals entschieden, darüber muss man unbedingt was schreiben.
Es wird ja auch dauernd drüber gesprochen. Also du sagst, es wird missverstanden und fehlinterpretiert, aber es wird ständig darüber gesprochen.
Es wird
also
interpretiert,
Jede Frau, also das ist auch Frauenthema so ein bisschen. Also
ist es. Die Schilddrüsenkrankheiten sind Sexisten. Ja? Das sind, sind knallharte Sexisten. Die Schilddrüse, das betrifft fast, oder Schilddrüsenerkrankungen betreffen überwiegend Frauen. Deswegen ist der vom Verlag auch das Cover für das Buch schön
pink.
Ja, war eher weiblich orientiert gemacht. Ich hätte es jetzt
pink, oder?
Ja, so
rosa. War ja früher eine Männerfarbe.
Ja, witzig,
ich,
ne?
Ich als Farbhistoriker, weißt du was?
Ich weiß das auch.
Das Pink und das kommt so ein bisschen von diesen Rot, von diesen kräftigen Rotfarben, von diesen früher war das die Farbe der Päpste, ne, und der Herrscher dieses.
Ja, da stand auch irgendwann jetzt mal letztens bei Facebook irgendwie drüber, das Pink.
Ja, da habe ich gelesen, ich bin ja Farbhistoriker, weil ich in Facebook bin.
Also, okay. Thema Schilddrüse. Was ist das eigentlich, Pablo? Was ist die Schilddrüse?
Die Schilddrüse ist eine Drüse, wie der Name schon sagt.
Was ist denn eine Drüse? Fangen wir doch mal da an, weil das ist echt wichtig.
Genau, ein exo- oder endokrines Organ. Also ein.
Die Schilddrüse ist was? Ein exokrines oder ein endokrines?
Endokrines Organ, genau. Weil es etwas abgibt in den Körper hinein, im Grunde genommen in die Blutbahn. Ne?
Genau.
Gibt es kleine Moleküle ab, die dann irgendwo wirken am Ziel.
Das ist ja das Irre, ne?
Das ist doch völlig verrückt.
Und also sogenannte Hormone, es sind Hormone, hat man vielleicht schon mal gehört, Hormon.
Ja, und die machen dann was am Stoffwechsel und an allem Möglichen, an den Haaren, an was auch immer.
Oder? Ja, das finde ich ja das Verrückte an der Schilddrüse. Das sind wirklich winzige Partikel, die im Blut in einer Konzentration vorliegen, dass wir nicht in Milligramm rechnen, wie man normalerweise
Schnaps
messen. Wie man normalerweise Medikamente misst, also Milligramm, ein Tausendstel eines Gramms, sondern im Mikrogrammbereich. Das heißt, die sind so, also Mikrogramm pro Deziliter, die sind so unglaublich niedrig in ihrer Konzentration und haben einen so unglaublich großen Effekt auf das Leben. Ja, wenn die im Gleichgewicht sind, geht es dem Menschen, gesetzt den Fall, er ist sonst gesund, gut. Und wenn zu viele da sind, kannst du daran sterben, weil die deinen Stoffwechsel einfach kurzschließen. Und wenn zu wenige davon da sind, geht es dir richtig beschissen, weil du das Gefühl hast, du hast überhaupt keine Energie mehr. Bist libidolos, wirst tendenziell eher dicker, die Haare fallen aus, die Nägel werden brüchig. Es ist ein Trauerspiel. Und das hat man früher ja nicht erkannt. Mhm. Ja, als man vor 100, 200 Jahren, als das Thema, ich meine, der Herr Hashimoto, das ist ein Arzt, der diese Hashimoto-Krankheit beschrieben hat. Und das war ja in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Und vor 100, 150 Jahren wusste man noch nichts über die Wirkungsweise der Schilddrüse. Und dementsprechend sind viele Erkrankungen auch als psychiatrisch, Depression, Schwachsinn und so weiter und so fort.
Kretinismus,
genau.
Oder? Du Cretin.
Dieses Schimpfwort kommt von der Schilddrüse, weil der Kretinismus eine angeborene Unterfunktion ist und das sind dann die Schwachsinnigen gewesen. Und da haben
das
also
macht auch wirklich dumm, ne? Das muss man.
Ja, ja.
Das macht wirklich eine geistige Behinderung, wenn die Schilddrüse nicht funktioniert. Das
naja, wenn sie angeboren nicht funktioniert,
früh,
ne?
Früh nicht
funktioniert. In der Entwicklung des Hirns, da ist das nicht gut. Und das finde ich echt mega krass. Und da habe ich mir überlegt, das ist ein Thema, was so viele betrifft. Und es zieht einfach durch die Komplexität und die Schwierigkeit, die sich damit verbindet, zieht es einfach so viele Scharlatane an und so viele Leute, die einfach Geld machen wollen mit irgendwelchen Ersatzpräparaten oder Mikronährstoffen oder so, weil die Menschen, die unter diesen Problemen leiden, verzweifelt sind und weil es denen nicht gut geht und weil die sich oft auch nicht ernst genommen fühlen. Und,
ja, und weil es auch so komplex ist. Ich glaube, ne?
Genau, die Menschen wollen Fragen, immer auf komplexe Fragen einfache Antworten, ob das genau in der Politik ist oder in der Medizin. Und ich habe mir vorgenommen mit meinem Buch, dieses wirklich komplexe Thema unterhaltsam und gleichzeitig halbwegs verständlich und einfach zu erklären. Ich denke, das ist mir gar nicht so schlecht gelungen. Also hat Spaß gemacht beim Schreiben und die Menschen, die es bis jetzt gelesen haben, fanden das nicht so schlecht. Und natürlich gibt es ganz viele Tipps. Was kann ich machen? Wann sollte ich zum Arzt gehen? Wie sollte ich eine vernünftige und vor allen Dingen, und das ist das Wichtige, leitlinienorientierte Therapie über mich ergehen lassen? Denn es gibt ganz gute Leitlinien von den Fachgesellschaften für die Schilddrüse. Die werden aber leider viel zu selten beachtet.
Ja. Und Leitlinien müssen das ist wir vielleicht schade. Erzählen, ist sozusagen das, die aufgeschriebene, vernünftige Art und Weise, damit umzugehen. Und eigentlich sollten sich Ärzte daran halten, können aber ein bisschen davon abweichen.
Es geht um den Stand des Wissens, ne? Eine Leitlinie gibt praktisch den aktuellen Stand des Wissens, der aus Studien resultiert, baut diese Leitlinie in Handlungsempfehlungen für die Praxis um. Und das ist nichts anderes als rationale und evidenzbasierte Medizin.
Ja, und da muss man nicht unbedingt, wenn man sich orientieren will als Arzt oder auch als Laie, in irgendwelche Spezialstudien einsteigen und recherchieren wie bekloppt.
Genau.
Sondern wenn es Leitlinien, gibt es ja nicht in jedem Fall eine Leitlinie, aber wenn es irgendwo eine gibt, dann macht es Sinn, sich die mal durchzulesen.
Was ich beim Recherchieren für mein Buch auch relativ spannend fand und was ich auch selber oft erlebt habe oder immer noch erlebe, ist, ich weiß nicht, ob du das selber schon erlebt hast oder ob du es überhaupt glauben kannst.
Ich bin ja älter, ich habe es sicher erlebt.
Naja, du bist aber Psychiater.
Ach so.
Mir fallen doch immer wieder Patienten in die Hände, die Schilddrüsenhormone nehmen und gar keine bräuchten.
Hm.
Und das finde ich so.
Gehabt.
Das finde ich so ein bisschen. Also natürlich muss man auch bei Menschen, denen es unklar schlecht geht, muss man immer an die Schilddrüse denken. Und das wird vielleicht manchmal übersehen, aber die Menschen sind schon sehr sensibilisiert jetzt auf das Thema. Ja. Aber andersrum, ja, ist die Sensibilisierung gar nicht so groß. Und es ist so, dass viele Menschen in der Pubertät Schilddrüsenhormone verschrieben bekommen haben. Und jetzt gehen wir ein bisschen tiefer in das Thema rein, aber das ist mir ein riesiges Anliegen, weil da jeder, der Schilddrüsenhormone nimmt, für sich auch mal kontrollieren sollte, weiß ich denn, warum ich sie nehme? Und ich treffe die Patienten und ich sage, warum nehmen sie Schilddrüsenhormone? Und die sagen, naja, weil ich eine Unterfunktion habe. Und dann wäre ich schon misstrauisch, denn die Unterfunktion per se ist eigentlich nur eine sehr schwierige Beschreibung der, wie man schon sagt, Funktionslage. Aber das ist noch keine Erklärung. Sprich, die meisten oder die allerhäufigsten Unterfunktionen werden ausgelöst durch eine Krankheit, die Hashimoto heißt. Das ist eine autoimmune Funktionsstörung der Schilddrüse. Das bedeutet, der Körper erkennt das Schilddrüsengewebe als fremd und zerstört es, obwohl er das eigentlich gar nicht sollte. Das ist so wie Rheuma oder wie Lupus, was auch viele kennen. Und diese Menschen, diese Patienten, die das haben, brauchen eine Schilddrüsenhormonbehandlung.
Ja. Punkt. Und da gibt es auch noch keine Therapie gegen diese Hashimoto. Ne?
Nein, es gibt aber. Nein, aber ich würde es tatsächlich, wenn es gut eingestellt und behandelt ist, so wie viele meiner Patienten mir sagen, die sehen das nicht als Krankheit. Ne? Sehen es auch nicht als Einschränkung im Leben. Die nehmen täglich eine Tablette, müssen ab und zu mal die Schilddrüsenwerte bestimmen lassen und denen geht's gut. Und das ist also, da ist Medizin wirklich gut. Aber
ja, ich habe eine Anekdote aus der Grenzerfahrung oder mit der Medizin, aus der Psychiatrie mit Hashimoto.
Darfst du dir die Anekdote nach hinten oder darf
ich
nach
hinten schieben, weil rein?
Ich unglaublich gerne diesen Gedanken zu Ende bringen möchte. Jetzt ist es so, dass die Schilddrüsenfunktion zum einen daran gemessen wird, wie es dem Patienten geht, und zum anderen am sogenannten TSH-Wert. Das ist ein Wert oder ein Hormon, das wird vom Hirn ausgeschüttet, um der Schilddrüse zu sagen, produziere Hormone. Und wenn dieser Wert zu hoch ist, dann denkt der Körper, wir haben zu wenig Hormone. Das bedeutet, wenn der hoch ist, liegt eine Unterfunktion vor. Mhm. Und wenn der zu niedrig ist, zum Teil gar nicht mehr messbar im Blut, dann denkt der Körper, wir haben zu viel Hormone und es liegt eine Überfunktion vor. Das ist ein bisschen kompliziert, weil wenn hoch, dann zu wenig Schilddrüsenhormone und wenn niedrig, dann zu viele Schilddrüsenhormone. So, jetzt ist dieser Wert aber nicht nur von der Funktion der Schilddrüse abhängig, sondern auch von der Situation des Körpers in dem Moment des Messens. Der ist also Tages- und Nachtschwankungen unterworfen und der ist vor allen Dingen in der Pubertät etwas höher, der Wert, weil in der Pubertät werden mehr Schilddrüsenhormone gebraucht, weil man wachsen muss. Das heißt, der Normwert in der Pubertät liegt einfach viel höher als normal. So. Ja. Und jetzt ist es ganz häufig so, dass der Wert gemessen wird, der ist ein bisschen hoch und der wird dann vielleicht etwas fehlinterpretiert und dann werden Schilddrüsenhormone verschrieben, ohne weitere Diagnostik. Und das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht richtig. Man sagt auch die Leitlinie, dass es nicht richtig ist. Es ist so ein bisschen die Argumentation, ja, wir schubsen jetzt die Schilddrüse mal an. Aber das stimmt nicht, weil mit der Gabe von Schilddrüsenhormonen reduzierst du die Funktion der Schilddrüse. Das heißt, du gibst die Hormone und die Schilddrüse wird in ihrer Funktion gehemmt, weil die Ausschüttung dieses TSHs unterbleibt und damit die Schilddrüse nichts mehr macht. Das heißt, du tust langfristig die Schilddrüse ruhig stellen. So. Und das sind diese Patienten, die kommen, sagen, sie nehmen jetzt, seitdem sie 15 sind oder sowas, weil sie mal ein bisschen müde waren, was in der Pubertät normal ist, Schilddrüsenhormone. Und dann bestimmst du die Antikörper gegen die Schilddrüse und siehst, die haben gar keine. Dann machst du einen Ultraschall, was so eine zweite Diagnostik ist und siehst, die Schilddrüse sieht ganz normal aus. Die haben also gar keine Schilddrüsenautoimmunerkrankung. Und dann schleichst du denen die Medikamente langsam aus. Man darf nicht einfach keine nehmen, sondern man muss die langsam ausschleichen. Und am Ende kommen die ohne Schilddrüsenhormone klar und haben einen ganz normalen TSH-Wert. Und das sind diese Patienten, die ich doch relativ häufig treffe, die denken, sie haben eine Schilddrüsenunterfunktion und gar keine haben. Und das ist eigentlich das Schockierendste, was mir im Laufe der Recherche für mein Buch aufgefallen ist. Nicht, dass der Hashimoto bei zu wenigen Menschen erkannt wird, weil die Sensibilisierung ist schon sehr stark da, sondern dass es tatsächlich eine Menge an Patienten gibt, die Hormone nehmen, die sie gar nicht brauchen. Und das finde ich echt krass. Darüber redet sonst niemand. Das finde ich einfach. Wie findest du das? Krass.
Ja, ich finde das auch krass. Wie ist denn da, also konntest du einen Anteil beschreiben? Also
gibt es nur in meinem Patientengut. Und in meinem Patientengut liegt, es kommen ja jetzt sehr viele Patienten zu mir, weil sie wissen, dass ich mich mit der Schilddrüse beschäftige. Und da liegt es bei 20%, 30%, 35%. Aber das ist natürlich nicht repräsentativ, nicht sondern das ist nur mein Patientengut, weil ich sehr genau drauf achte jetzt seit einiger Zeit, weil mir das eben aufgefallen ist. Ne? Ich weiß nicht, wie das in der Gesamtbevölkerung ist. Das wäre sicher interessant. Jetzt ist es so, dass die Hormone natürlich, wenn man sie nimmt, so weit wir wissen, dem Körper nicht schaden. Aber ich finde es nicht unbedingt sinnvoll, ein Hormon zu nehmen, was ich nicht brauche und dann ein Organ praktisch ruhig oder auszuschalten, was eigentlich funktionieren sollte und was von selber natürlich viel besser mit den verschiedenen Ansprüchen des Körpers klarkommen kann, als wenn ich es von außen zuführe und immer mal wieder diesen Wert messe. Insofern möchte ich auch irgendwo mit dem Buch aufrütteln und die Leute dazu animieren, wenn sie den Schilddrüsenhormone nehmen und nicht wissen, warum, geht dem nach. Liegt bei euch eine Autoimmunerkrankung zugrunde? Es gibt auch Leute, die brauchen die. Wir wissen nicht genau, warum. Schilddrüse ist ein bisschen zu lahm, zu klein. Das gibt es alles. Aber es gibt auch Leute, die nehmen diese Hormone und brauchen sie nicht. Und da möchte ich motivieren, nachschauen lassen.
Und auch nicht selbst experimentieren.
Nie also selber immer absetzen. Das kann lebensgefährlich sein. Niemals Hormone selber absetzen. Immer mit einem Arzt Rücksprache halten, der sich damit auskennt. Immer.
Und
ganz
wichtig.
Das Thema
des Ausschleichens ist auch ganz wichtig. Ne? Also
ja, genau. Aber nie selber machen.
Und nie selber machen. Und wenn, dann unter ärztlicher Kontrolle.
So ist es. Ja. Jetzt komm mal mit deiner Anekdote.
Ja, im psychiatrischen Fachgebiet gibt es ja auch Organmedizin und die Hashimoto Autoimmunthyreoiditis ist da ganz oben. Vor Jahren, als ich noch Stationsarzt war, hatte ich so im Jahr 5, 6 Patienten mit Hashimoto, die zusätzlich noch eine schwere psychiatrische Erkrankung hatten. Und dann habe ich die mal untersucht, gesammelt und so, nicht veröffentlicht. Aber was hochinteressant war, die hatten alle begleitend, also meistens 80% hatten begleitend noch eine Gehirnbeteiligung.
Aber das ist in der Literatur als extrem selten beschrieben.
Ja, ne, weil es wird kaum, also ich hätte es damals veröffentlichen sollen, ich hätte 10 Fälle gehabt innerhalb von ein paar Jahren. Die sogenannte Hashimoto-Enzephalopathie, da kommt es wohl durch diese Autoimmunerkrankung gegen die Schilddrüse zu einer Mitbeteiligung des Gehirns, und die bekommen eine Gehirnentzündung, wie man sie bei einer schweren, ja, Virusinfekt des Gehirns, also Enzephalitis, kennt oder wie eine Autoimmunerkrankung im Gehirn kennt. Und man weiß, es hängt offensichtlich mit dem, ja, mit der Schilddrüsenerkrankung, mit der Hashimoto zusammen.
Aber nochmal, man muss einfach sagen, das ist als sehr, sehr selten beschrieben. Da gibt es nur einige beschriebene Fälle.
Ja, ja. Und das ist, tja, die sind auch besonders interessant gewesen, weil die haben auch Psychosen entwickelt, halluziniert. Die hatten schwere neurologische Störungen, also auch Gangstörungen, Gleichgewichtsstörungen. Und vielleicht hier noch an der Stelle, auch wenn es sehr selten ist oder selten publiziert ist, aber ich habe, wie gesagt, ein paar gesehen, gerade in der Psychiatrie, also gerade in diesen Fächern, wo es um Stimmung geht, um Wohlbefinden, wenn da irgendwie was auffällt oder auch Bewegungsstörungen auftreten oder Zuckungen, merkwürdige Erscheinungen, die man nicht erklären kann, und man ist Schilddrüsen krank oder man hat ein Hashimoto, dass man unbedingt eine Bildgebung macht, also vom Kopf, den vergisst man ja oft leider in solchen Sachen, aber eine ordentliche Bildgebung vom Kopf, und wenn da keine Entzündung drin ist, dann ist gut. Aber das war für mich total überraschend, dass das so häufig in diesen ganz seltenen Fällen dann.
Was sieht man denn in einer Bildgebung vom Kopf, wo eine Entzündung drin ist? Das würde mich jetzt mal interessieren.
Ja, nix. Also das Gehirn halt.
Ja, aber du wolltest keine Bildgebung machen.
Mit der Entzündung siehst du natürlich eine Aufhellung. Also du hast MRT, also Magnetresonanztomographie, die du mit oder ohne Kontrast machen kannst. Und das sieht fast so aus wie so ein extrem fortgeschrittenes Gehirn bei einer Enzephalitis disseminata, also so MS-Gehirn. Sieht wirklich wüst aus mit Leukoplakien, also weißen Flächen, Flecken und auch zum Teil schon Löchern. Das ist wirklich
nett.
Das sieht wirklich übel aus. Und dann werden die behandelt, kriegen in dem Fall ein Medikament gegen die Autoimmunerkrankung, meist hochdosiertes Cortison, Stoßtherapie, bekommen dann auch Schilddrüsenhormone und bekommen auch, also damals haben wir Selen auch gegeben. Ja, aber die Antikörper wurden auch gemessen, die Antikörper gegen die Schilddrüse, die im Zehntausender-Bereich dann auch sich bewegt haben, also extrem hoch waren, die dann auch runtergegangen sind. Und dann ging die Symptomatik auch zurück. Wahrscheinlich aufgrund der Cortisonwirkung letztendlich, die ganzen Entzündungsreaktionen ja dann stoppt. Aber das war sehr beeindruckend, die dann auch wieder nach 10 Tagen normal wurden, diese Patienten unter der Behandlung, und vorher sterbenskrank waren.
Wir fassen zusammen, das Thema Schilddrüse ist ein sehr interessantes. Am 2. September kommt dazu mein neues Buch, der Schmetterlingseffekt, raus, und kauft es euch. Kauft es euch. In diesem Sinne hoffen wir, dass ihr, auch wenn ihr Schilddrüse habt, unbedingt gesund bleibt.
Ich habe auch eine Schilddrüse.
Du musst sagen, und achtsam mit euch
umgehen. Mehr bei uns im Netz.
Ich hab Spaß.
Heute geht mit den Trailern gar nichts.
Also.